Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 235 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 18. Juli 2025. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk sprechen wir über den Vorschlag eines Boomer-Soli, den das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW, jüngst auf den Tisch gepackt hat.
Im Gespräch erklärt uns Sven Enger von Auxinum, wie er mehr aus einer Lebensversicherung holen will, als wenn man sie einfach nur kündigt.
In den News der Woche haben die deutschen Versicherer ihre Wachstumsprognose für 2025 erhöht. Verbraucher sind für Notfälle nur schlecht vorbereitet. Bei Versicherungsfragen wünschen sich die Bürger Unterstützung durch eine künstliche Intelligenz. Und begleitetes Fahren senkt die Unfallgefahr.
Und wir sprechen mit Siegfried Isenberg von der IKK Classic darüber, warum Vermittler über Krankenkassen reden sollten. Aber erst...
Aus der Redaktion.
Haben wir wieder.
Herzlich willkommen zum Schmolltalk.
Eine Episode des Schmolltalks für Sie.
Genau. Eine Episode des Schmolltalks. Und zwar eine ganz tolle. Denn gestern, also heute ist ja Freitag, also war es vorgestern, kam ein Kracher aus, wo sitzen die eigentlich? Berlin, ne? Hier ist vom Fratscher das Institut. Ja, ich glaube doch DIW in Berlin.
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW.
Das DIW hat einen Kracher rausgehauen. Der ging sogar wirklich, der ging richtig durch die Gazetten. Und
durch alle Nachrichten, genau.
Ja. Alle.
Weil es eigentlich eine charmante Idee ist und mal was Neues. Komplett
und
Neues.
Weil sie neu ist. Es ist wirklich mal was anderes als ständig, ja, wir brauchen höhere Beiträge, ja, wir müssen die Renten senken.
Das Renteneintrittsalter anpassen.
Das Renteneintrittsalter. Wir haben ja sonst immer die 4, 5 Variablen und jetzt kommen die mit so einem Ding um die Ecke und die Spannung steigt unerträglich. Haben sie aber vielleicht schon doch. Ja, wir müssen.
Oh, das Ding heißt. Das Ding heißt. Was ich ja schon geil finde, vom Nachher, muss ich echt sagen.
Ja. Kein Ossi-Soli mehr, sondern Boomer-Soli. Ja,
schon,
geil.
Schon mal ein cooler Name. Genau, so schon. Du hast das Ding recherchiert. Was verbirgt sich denn dahinter? Was haben die denn
sag nicht vor? Gleich recherchiert. Also ich hab das gelesen, gut, die Studie gelesen und dann habe ich das wiedergegeben. Genau. Recherchiere auch Schmidt.
Bitte. Du hast die Nachricht dazu geschrieben, die wir natürlich, wie immer übrigens, in den Shownotes verlinkt haben. Wenn Sie sich das also ausführlich zu Gemüte führen wollen, was wir hier gleich bequatschen, dann können Sie das da nachlesen. So,
genau.
Scholle. Was ist
da ist auch die, ja, ja. Und da ist auch auf die komplette Studie verlinkt, denn da sind noch ein paar Zahlen mehr drin. Oh, ja. Ein Zahlenmeer. Es war so schön. Okay, nee, Kerngedanke, um es ganz kurz zu machen. Das DIW will gar nicht von außen mehr Geld ins Rentensystem reinhauen oder auch irgendwie weniger auszahlen oder irgend sowas, sondern die wollen es innerhalb der Rentenkohorte, der Rentnerkohorte umverteilen. Mhm. Und zwar von oben nach unten. Okay. Das Fünftel mit den höchsten, Achtung, nicht Renten, sondern Alterseinkommen, da zählt dann alles rein, Dividenden, Mieten, Betriebsrenten, tralala, private Renten und so weiter, soll... Mhm. Ein Zehntel abgeben, ist ja wie in der Kirche, ne? Den Zehnten.
Ja.
Und das soll dann das Fünftel mit den niedrigsten Einkommen bekommen. Mhm. So, das war es eigentlich auch schon.
Ja.
Das ist die Idee. Genau. Und die liegt jetzt auf dem Tisch. Und die ist insofern charmant. Weißt du, Schmidt, oh, ich will jetzt mal was richtig, ich will jetzt mal ein ganz philosophisches Fass aufmachen.
Oh Gott. Holen Sie sich schon mal einen Kaffee, liebe Hörer.
Ja. Nein. Ich werfe jetzt die philosophistische Frage auf den Tisch. Wie sozial wollen wir in diesem Land sein?
Ja, in die Richtung geht es ja schon, ne? Genau.
In die Richtung geht es. Da wird jetzt die Rente ein kleines bisschen anders verteilt. Und zwar oben wird abgeschöpft und unten wird aufgestockt und das soll die Altersarmut halt senken. So.
Natürlich gab es aber auch schon direkt ein bisschen Kritik daran.
Ja, gemeckert wird immer. Was gab es denn?
Also zum einen kam die Kritik, dass das dazu führen könnte, dass die Leute dann einfach nicht mehr vorsorgen, weil sie sagen, ja gut, wenn ich am Ende meine private Vorsorge abdrücken muss an die, die es nicht tun, weil sie vielleicht nicht können, dann lohnt es sich für mich nicht mehr.
Ja.
Das ist ein Kritikpunkt. Ich glaube, ein weiterer war, was war da noch einer?
Dass sie es künstlich drücken.
Das heißt?
Dass alle, die vorgesorgt haben, du hast ja, wenn du eine private Rentenversicherung hast, hast du ja das Wahlrecht. Mhm. Du kannst das Ganze, den ganzen Bums in einer Summe nehmen. Und da vermutet ein anderes Institut.
Das war das Institut der deutschen Wirtschaft, ne?
Ja. Genau. Und das befürchtet das Institut der deutschen Wirtschaft aus Köln, dass nämlich die Leute dann verstärkt diese einzelnen Summen nehmen und das irgendwo unterbringen und dann ihre Rente daraus speisen, Stichwort Auszahlplan und solche Sachen. Und das ist ja jetzt auch bei der Riester-Rente verstärkt angedacht, dass man das auch in einer Summe nehmen können soll. Zurzeit kann man immer nur ein Drittel des Riester-Guthabens ja zum Rentenantritt verfügen. Und da vermuten die wirklich, dass sie sagen, was soll ich mit den laufenden Einnahmen? Da muss ich 10% abdrücken.
Also sollen nur laufende Einnahmen auch eingebaut werden?
Ja, ja,
ne?
es geht wirklich nur um die laufenden Einnahmen. Und da vermuten die, dass die Leute dann das wieder natürlich mal wieder so steuern, dass die laufenden Einnahmen sinken.
Ja, ich glaube, das war ja auch noch ein Kritikpunkt, dass eben Vermögen an sich nicht einbezogen wird.
Genau.
Weil die nämlich auch gesagt haben, dass gesetzliche Rente zum Beispiel, aber deswegen werden ja auch andere Einkünfte noch eingerechnet, dass gerade bei wohlhabenden Haushalten die gesetzliche Rente eigentlich eine eher geringere Rolle spielt und sowas wie Mieteinnahmen und private Vorsorge, Betriebsrenten und sowas, dass das eigentlich höher wirkt. Genau, aber viele haben natürlich, also gerade die ganz Reichen haben natürlich dann auch noch irgendwo auf irgendwelchen Konten ein paar Millionchen liegen.
Ach ja.
Aber ich glaube, um die geht, also natürlich geht es auch um die, aber dazwischen hast du ja natürlich auch noch ganz viele. Ne? Mhm. Also wenn ich an meine Mama denke, die hat auch eine ordentliche Rente.
Ja,
aber das liegt halt nur dran, dass sie mit einem Banker verheiratet war und irgendwie 2/3 der ihrer Rente, gesetzlichen Rente, kommt halt aus der Witwenrente mit den ganzen Töpfen und was es so alles gab. Sie selbst hätte nur irgendwie 500 Euro gesetzliche Rente gehabt, weil sie Kinder erzogen hat. Genau. Mhm. Aber sie wäre, weiß ich nicht, ich glaube, sie wäre, würde dann vielleicht, ich weiß nicht, ab wann man diesen, es gibt, der soll ja auch noch einen Freibetrag geben, 1000 Euro sollen abgezogen werden.
Ich weiß, frei.
Und es wäre halt interessant, ab welcher Schwelle man das dann macht.
Naja, die obersten 20%. Also das würde man
geguckt. Aber ab wie viel sind das dann? Sind das irgendwie ab 3000 Euro Rente im Monat? Oder?
Gute Frage, nächste Frage, ja.
Ja, ja, also ich würde mal einen Betrag interessieren.
Ja, ja. Das wäre nochmal eine Frage und natürlich sind die Anregungen aus Köln auch nicht von der Hand zu weisen, welche Rolle spielt Vermögen und solche Sachen. Und wie ich Sparfuchs Deutschland so kenne, werden A, die Rentner keine Lust haben, was abzugeben, die dann was abgeben müssten. Die haben da ganz sicher keinen Bock und dann würde wirklich wieder dieses große Verstecken und Steuern losgehen, glaube ich.
Ja.
Fürchte ich. Na, dann wird dann eben gesagt, ja, dann haue ich das halt in eine Immobilie. Okay, dann fließt die Miete wieder ins Einkommen rein. Ach Mensch.
Nee, es ist gar nicht so einfach.
Ist
und
gar
ich
nicht
finde,
so
was man vielleicht auch berücksichtigen muss, ist sowas wie Pflegekosten. Weil
ja, dann geht das Absetzen wieder los, ne?
Ja, also dass man das gegenrechnet, weil wenn du natürlich, meine Tante war ja kurz pflegebedürftig, die hatte auch, weil sie hatte keine Kinder und hat deswegen eine sehr gute gesetzliche Rente gehabt. Und auch die hatte einen Banker geheiratet, hatte also auch da noch die Witwenrente.
Das heißt, also unser Altersvorsorge-Tipp, heiraten Sie einen Banker. Das ist immer eine gute Idee.
Die gibt's aber nicht mehr, diese ganzen Dinger für die Banker. Aber das Geld hat dann trotzdem, als sie pflegebedürftig wurde, nicht gereicht, um eben den Eigenanteil im Pflegeheim zu bezahlen. Und dann, wenn du da dann quasi trotzdem noch, weil es einfach auf Papier steht, die gehört eigentlich da drüber und dann ziehst du das, die 10% ab und hast aber quasi noch Pflegekosten, die komplett die Rente auffressen, das müsste man natürlich dann wahrscheinlich auch irgendwie nochmal gegenrechnen, denke ich. Und das ist ja nun auch ein Problem, was zunimmt, weil einfach viele Leute pflegebedürftig sind. Gut, nun sind die Ärmeren ja auch pflegebedürftig, aber da zahlt das ja dann, das kommt ja dann eh über die Sozialkassen rein. Das können die ja sowieso nicht berappen, diese 3.500 mindestens, die es da irgendwie kostet inzwischen. Also es ist einfach ein schwieriges Thema, aber ich finde, das Charmante an dem Ansatz ist vor allem, dass es nicht wieder die Jüngeren ausbaden müssen, sondern dass halt tatsächlich quasi die Boomer das, wie Herr Raffelhüschen ja vor einiger Zeit im Podcast hier auch sagte, das ist jetzt auch schon wieder, weiß ich nicht, 50 Folgen her oder so, der sagte ja, die Babyboomer sind halt selbst schuld, weil sie zu wenig Kinder bekommen haben. So. Ja. Und quasi müssten sie dann jetzt für ihren Fehler, dass sie zu wenig Kinder bekommen haben, bezahlen, ja, indem sie halt dann den Soli zahlen und ihre Rente irgendwie selbst versuchen in den Griff zu kriegen.
Mhm. Da werden sich natürlich alle die Babyboomer wieder angegriffen fühlen, die vielleicht 5 Kinder gekriegt haben.
Natürlich. Das macht es ja halt so schwierig. Ne? Und warum kriegen die Leute keine Kinder? Das ist ja vor allem auch so eine, das sieht man ja weltweit inzwischen in den entwickelteren Ländern, dass Frauen weniger Kinder kriegen, weil es für sie oft eben auch noch ein Altersarmutsrisiko ist. Das ist halt leider so. Und da muss man dann wieder an die Ursachen ran. Woran liegt's? Mhm. Kinderbetreuung, finanzielle Einbußen, Teilzeitarbeit und der ganze Kram. Würde man wahrscheinlich auch einen Großteil der Altersarmut abschaffen können. Aber
Schmidt, ich kann bestätigen, da ist noch Luft nach oben. Also in der Kinderfreundlichkeit dieses Landes, da haben wir noch ein bisschen Raum.
Eben, also es hat halt auch immer seine Gründe, warum Leute keine Kinder mehr bekommen. Außerdem ist die Welt ja auch schlecht. Im Moment.
Das stimmt. Oh, das haben wir noch gar nicht gehabt. Ne? Die Welt ist schlecht. Und dann sagen sich einfach viele, und was ich auch tatsächlich nachvollziehen kann, lassen wir es doch einfach.
Ja. Hm. Also kann ich schon nachvollziehen, den Gedanken. Auf jeden Fall. Hm. Ja, also es ist einfach, wie gesagt, ich finde es echt charmant, dass da mal nicht die Jüngeren ranklotzen müssen.
Mich auch gefreut.
Aber ob sich das so durchsetzt, wahrscheinlich wieder nicht. Und wahrscheinlich wird wieder alles eingefroren, Stand jetzt. Und dann wundert man sich, wenn das System in zehn Jahren vor die Wand gefahren ist. Huch, hat man ja gar nicht kommen sehen.
Wobei sich das mit den Wählerstimmen fast ausgleichen könnte, ne? Also die 20% der Rentner, die würden dann wahrscheinlich nicht mehr diese beiden Parteien wählen. Aber die, die dann aufgestockt werden, die wählen dann die beiden Parteien. Vielleicht hält sich das sogar die Waage. Also Angst vor Wählerstimmenverlust muss man da vielleicht gar nicht unbedingt haben.
Naja, aber das hält die Politiker jetzt ja auch schon davon ab, da was die hart härteren Reformen anzugehen. Genau dieses Argument.
Genau.
Es müsste halt mal jemand her, dem es Wurst wäre, ob er wieder gewählt wird oder nicht.
Mhm.
Und der macht gleich am Anfang der Legislaturperiode die harten Reformen.
Ja.
Und wird dann halt nicht wieder gewählt.
Ja.
Und die nächsten sagen aber, sie belassen es dann auch dabei und drehen nicht wieder alles zurück. Und dann hätte man die Sozialsysteme vielleicht mal wieder saniert.
Wir haben dann eine Jobausschreibung für Berlin Märtyrer gesucht.
Ja, genau.
Opfer gesucht. Genau. Also wer das bitte machen möchte, Bewerbung bitte an bundestag.de oder an uns auch. Also wir leiten das dann auch nach Berlin.
Also Sie
weiter.
Merken, wir haben ein bisschen rumgefasert. Ja. Es ist halt ein schwieriges Thema. Es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Ja. Irgendwie Lebensentwürfe und andere Faktoren wie Kinderbetreuung und weiß ich nicht, Pflegesachen. Feld. Und ja, schwieriges Thema.
Weshalb wir uns auf Meinungen freuen. Vielleicht kommt ja da mal was. An die wohlbekannte E-Mail-Adresse, ich wiederhole sie gerne nochmal, redaktion@pfefferminzia.de. Tatsächlich waren wir jetzt ein bisschen zerfasert, aber vielleicht haben Sie eine tolle Meinung.
Vielleicht können Sie es kohärent auf den Punkt bringen, was Sie denn dazu.
Genau. Bisschen sortieren unser Geschwafel hier. Und dann, aber gerne Meinungen, Gegenvorschläge. Ist das gut, ist das schlecht? Sollte es weiter nach Gehalt gestaffelt sein, die Rente? Oder sollte man das wirklich ein bisschen angleichen? Her damit. Yes. Immer ran.
Genau. Ne? So ist es. Gut, dann weiter im Text.
Weiter im Text. Im Gespräch. Wenn man eine Lebensversicherung vor Ende der regulären Laufzeit kündigt, bekommt man das, was der Versicherer dafür zahlt. Doch Sven Enger, Geschäftsführer von Oxinum, findet das zu wenig, weshalb er solche Verträge im Auftrag von Kunden lieber abwickelt. Wie viel mehr im Vergleich zur Kündigung dabei herauskommen soll, warum es herauskommen soll, warum er vorab eine ordentliche Provision nimmt und wie es vor Gericht läuft, das erklärt er mir nun. Oxinum, hallo Sven, schön, dass du da bist.
Ja, Andreas, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne und lass uns mal über dein Geschäftsmodell von Oxinum da sprechen. Erklär das doch mal kurz. Was macht ihr? Was ist der Gedanke dahinter?
Die Idee ist erst einmal, dass wir eigentlich den Kunden, den Menschen ihre finanzielle Freiheit wieder zurückgeben, dass sie über ihre Altersversorgung selbst entscheiden können. Hintergrund dabei, wir wickeln unrentable Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Fondspolicen ab für den Kunden. Im Sinne von, der Kunde hat am Anfang einen Antrag unterschrieben, in dem er eine Summe, einen Wert bekommen hat, den er ausbezahlt bekommen wird. Und in den Zwischenstandsmeldungen wird dieser Wert in der Regel dann kleiner oder entspricht nicht den Vorstellungen, die es braucht. Und dann schreiten wir halt ein und beraten den Kunden dahingehend, weil wir intern der Meinung sind, das ist der größte Sündenfall der Branche, dass er im Grunde genommen Rendite mit Sicherheit verknüpft hat. Weil auf der einen Seite Sicherheit möchte ich das Versicherungsmodell überhaupt nicht angreifen. Wichtig, richtig, soll auch so sein. Aber für die Rendite hätte es andere Möglichkeiten gegeben. Mindestens mal die Trennung zwischen Sicherheit und Rendite. Das ist die Idee dessen, was wir tun.
Aber warum sind die in deinen Augen unrentabel?
Sie sind unrentabel, weil sie halt Anlageformen wählen, teilweise müssen. Teilweise ja auch müssen, die halt nicht rentabel sind, insbesondere der letzten Jahre. Aber eben auch, weil sie Anlageformen wählen, die halt dazu führen, dass es am Ende nicht das bei herauskommt, was sie dem Kunden versprechen. Teilweise zahlt der Kunde mehr ein, als dass er wieder zurückbekommt.
Das heißt, ihr geht auf Kunden, die von ihren Versicherungen loskommen wollen, die irgendwie loswerden wollen. Warum sollen sie die nicht kündigen und warum wollt ihr die rückabwickeln?
Ich würde es erstmal nochmal größer aufsetzen. Mein liebstes Wort dafür ist Graswurzelbewegung. Kommt so ein bisschen aus der Zeit von Barack Obama.
Das ist 25 Jahre ungefähr.
Hürtmann wird vielleicht sagen Bürgerinitiative.
Ja. Oh ja.
Aber mir geht es in erster Linie darum, Aufklärung zu betreiben. Im Sinne von Lebensversicherung zur Reduzierung oder zur Vermeidung der Altersarmut ist in meiner Welt komplett ungeeignet. Und Aufklärung darüber zu betreiben, dass der Kunde sich überhaupt erstmal Gedanken darüber macht, wenn ich in die Rente gehe, habe ich dann genug Vorsorge betrieben? Das ist überhaupt erstmal der entscheidende Satz. Denn wenn ich denn dann im Laufen dieser Versicherungspolice bin und mittendrin dann vielleicht noch Veränderungen vornehmen kann, dann habe ich auch die Chance, die Altersarmut zu verhindern. Kündigung beruht ja im Grunde genommen auf der Idee, dass ich dann den Wert ausbezahlt bekomme, den mir die Versicherung anbietet, nämlich den sogenannten Rückkaufswert.
Ja.
Aber niemand, keiner kann nachrechnen, wie die Versicherung auf diesen Rückkaufswert gekommen ist. Und teilweise gibt es, weil wir solche Policen ja sehen, selber Beginn, selber Einzahlungsdauer, selber Ablauf, selbe Beiträge, aber es kommt völlig unterschiedliche prozentuale Gewinnverhältnisse dabei raus und das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Warum rechnet ihr so anders als die Versicherung?
Naja, wir nehmen ja, das ist ja der Wert, den uns die Versicherung zur Verfügung stellt. Das sind der Kunde kommt und legt uns diese zwei vor und sagt, ich habe zwei Versicherungen abgeschlossen, die haben beide entsprechend diesen Verlauf und diesen Wert und es kommen unterschiedliche Werte im Grunde am Strich heraus. So, es ist jetzt nur mal als Beispiel, um sichtbar zu machen, dass man das Gefühl dabei bekommt, dass die Versicherung den Rückkaufswert tatsächlich auch nicht wirklich sauber berechnet oder ihn vielleicht sogar würfelt.
Du hast jetzt gelacht. Habe ich nicht. Kann man jeden Vertrag rückabwickeln?
Theoretisch kannst du jeden Vertrag rückabwickeln. Du musst natürlich einfach nur schauen, dass auch ein gewisser Wert in diesem Vertrag enthalten ist. Also
was ist ein gewisser Wert?
Wir haben für uns intern gesagt, ab 10.000 Euro Rückkaufswert oder ab 10.000 Euro eingezahltem Kapital, ob nun ratierlich oder als Einmalbeitrag, ist das Minimum, was es braucht, damit dann tatsächlich die Versicherung auch sich für den Kunden in der Rückabwicklung lohnt.
Dann mal ein paar Zahlen dazu. Wie viele Verträge habt ihr schon rückabgewickelt? Wie viel kam dann raus über dem angepriesenen Rückkaufswert?
Also wir haben insgesamt 10.000 Verträge eingereicht bekommen. Davon sind jetzt gut ein Drittel abgewickelt. Ein Drittel ist gerade konkret in der Abwicklung. Und über den Daumen gesehen kannst du sagen, 140% ist dann mehr herausgekommen. So plus minus 20% Ausreißer gibt es natürlich nach oben und genauso auch nach unten. Aber am Ende rechnet es sich für den Kunden, weil er danach wieder die Entscheidung hat, was nehme ich denn jetzt sozusagen in den Fokus meiner Anlage, um meine Altersarmut zu verhindern.
Wo kommen die 140% her? Was ist das für Geld? Wo kommt das her? Wie drückt ihr das raus?
Na, letztendlich ist es das, was der Versicherer ja für den Kunden anlegt. Also das Modell funktioniert ja folgendermaßen. Der Versicherer sammelt das Geld von den Versicherten ein und tut es in einen großen Topf. Und in diesem Topf nimmt er dann unterschiedliche Anlageformen vor. Das sind meistens sogar recht viele. Er kann im Nachgang nur nicht mehr sauber zuordnen, welchem Vertrag muss ich jetzt eigentlich welchen Wert zuordnen. Das ist ein Topf, genau. Wir gehen jetzt einfach die Bilanz dann durch. Was hat der Versicherer tatsächlich, was er in der öffentlichen Bilanz auswirft, eingenommen und was hat er den einzelnen Verträgen zugeschrieben?
Okay.
Und dann gleichen wir das ab. Was ist in dem Vertrag drin, beziehungsweise was hat der Versicherer erwirtschaftet? Und es gibt massivste Abweichungen teilweise.
Wie reagieren eigentlich die Versicherer darauf?
Ja, wie soll ich sagen? Also auf der einen Seite war es anfänglich so, dass sich die Versicherer versucht haben, relativ schnell in einem außergerichtlichen Vergleich, darf ich mal nennen, aus der Affäre zu ziehen. Mittlerweile sind wir so ein bisschen an dem Punkt, dass der Versicherer natürlich durchaus merkt, wenn wir uns jetzt immer weiter vergleichen, das ist ja ein Spiel ohne Ende, also sagen Sie jetzt, ja, dann klagt doch. Der Bundesgerichtshof hat 2020 gesagt, wenn du klagst, musst du aber zwangsläufig als Kunde gleichzeitig auch vorlegen, was ist denn die Substanz, die du einforderst. Also der Kunde muss dem Versicherer sagen, was ihm zusteht. Nicht der Versicherer, wie viel er haben will. Was er glaubt, was ihm zusteht. Ja. Nicht der Versicherer sagt, ich begründe mal, was hier der Rückkaufswert bzw. die Ablaufleistung ist. Der Kunde muss das tun.
Okay.
Was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen schräg aussieht, hat aber auf der anderen Seite Klarheit geschaffen. Du brauchst einen unabhängigen Gutachter, der dann sozusagen berechnet, was aus deinem Vertrag möglich gewesen wäre bzw. möglich ist. Und dann gibt es den nächsten Schritt, dann gibt es vielleicht einen gerichtlichen Vergleich. Oder aber du gehst in die erste Instanz, in der dann ziemlich klar benannt wird, was der Richter erwartet, was der Versicherer dann zu liefern hat, beziehungsweise auch, was eventuell wir zu liefern haben. Und das ist zuletzt sehr stark in unsere Richtung, zu unseren Gunsten gekippt. Es gab oder gibt Verfügungen, die sehr deutlich sagen, lieber Versicherer, jetzt leg doch mal bitte offen, wie ihr zu dieser Berechnung dieses Rückkaufs beziehungsweise dieser Ablaufleistung gekommen seid.
Warum weichen eure Werte so stark ab? Also was machen eure Aktuare anders als die von den Versicherungen?
Die Versicherungen trennen das in ihrem Pool. Die trennen das praktisch das, was dem Kunden zugewiesen wird und das, was sie im eigenen Unternehmen behalten. Also wenn du das dir anschaust, hast du ja, wenn du die Presse verfolgst, oftmals die Situation, dass die Versicherer sagen, oh, wow, wow, das ist jetzt wirklich schwierig, Ablaufleistung hier noch vorzunehmen und zu leisten und das wird alles enger und schwieriger und die Gesetze sind angepasst worden über die Jahre zugunsten der Versicherer, nicht zugunsten des Kunden. Ja, das ist die eine Welt. Und auf der anderen Seite melden die Versicherer Rekordgewinne. Und dann darf man sich ja schon die Frage stellen, wie kann das eine mit dem anderen sein? Das liegt einfach daran, weil sie die Kunden bedienen aus einem anderen Topf als mit dem Geld, was sie für sich selbst anlegen. Und in unserer Welt, und so ist es ja auch eigentlich marketingtechnisch von den Versicherern aufgebereitet, sind sie beteiligt am Gesamtgewinn des Unternehmens.
Wie viel Provision nehmt ihr dafür?
Wir nehmen vom Kunden insgesamt 25%.
Das ist viel.
Das ist viel. Es geht ein Teil in Richtung des Vertriebes logischerweise, was allerdings vergleichbar analog dessen ist, was ein Makler in der Versicherungswirtschaft verdient. Mhm. Und darüber hinaus organisieren wir dann das Netzwerk, was es eben braucht, nämlich du musst den Gutachter haben, du musst Anwälte haben, die sich auf Strafrecht und Bilanzrecht spezialisiert haben. Das ist dann diese Summe. Gleichzeitig gibt es natürlich auch, dass wir die Graswurzelbewegung weiter ausbauen wollen. Also sprich, wir sind immer weiter damit beschäftigt, die Information für den Kunden immer weiter aufzubereiten. Und du musst natürlich auch, um diese Gutachten zu erstellen, immer tiefer in die Materie einsteigen und dich damit immer tiefer beschäftigen. Das heißt, am Ende des Weges ist dieses Invest, was ich als Kunde tätige, nicht nur für mich, die 140% im Schnitt, aber eben auch dann für die Gemeinschaft, für das Gemeinwohl, dass alle Menschen und Kunden, die eine Lebensversicherung besitzen, immerhin 85 Millionen, irgendwann mal an den Punkt kommen, abgewickelt zu werden. Genau. Mhm. Und ich finde, das ist immer das Entscheidende. Letztendlich, worüber reden wir? Wir reden über die Branche Lebensversicherung, die den Kunden etwas verspricht, nämlich, dass sie die Altersarmut mit ihren Produkten verhindert, was sich vermeintlich wie eine schöne Geschichte anhört, aber im Grunde genommen die Versicherung die Kunden geradezu in die Altersarmut schicken. Mhm. Und das zu verhindern, darum geht es. Und da ist dieses Invest aus meiner Sicht ein gutes Invest.
Ja, aber warum nehmt ihr nicht eine Erfolgsvergütung und nicht am Anfang vielleicht 10%, die ja ein bisschen nicht ganz so Bauchgrimmen verursachen und ihr sagt dann später, hey, wenn wir so und so viel raushauen, davon noch mal ein Viertel oder so.
Die Kosten entstehen am Anfang. Das ist der Punkt. Die Kosten entstehen sofort am Anfang. Wir nehmen dafür nachher später nichts mehr daraus, wenn der Kunde entsprechend die Erfolge hat. Okay. Das ist dann komplett bei ihm. Mhm. Aber das ist in Anführungsstrichen das Invest, was er tut. Jetzt kann ich das als Risiko betrachten. Ja. Ich kann aber auch dahergehen und sagen, dieses Geld, was ich dann bekomme, ich bekomme ja sofort einen Teil. Mhm. Wenn ich das entsprechend gut anlege, muss ich mir darüber überhaupt gar keine Gedanken machen. Dann liege ich schon ganz andere Werte mir wieder zur Verfügung. Und dann bekomme ich dann im Nachgang halt entsprechend Nachschuss.
Wenn aber jetzt der Kunde doch lieber dann sagt, ich nehme den Spatz in der Hand und nicht die Taube auf dem Dach bei Oxil.
Ja, am Ende des Weges hat er ja drei Möglichkeiten. Also erste Möglichkeit, er kündigt seinen Vertrag mit allen Risiken. Ich muss dann akzeptieren, dass der Wert, den mir der Versicherer als Rückkaufswert oder Ablaufleistung anbietet, den muss ich dann halt nehmen. Das wäre jetzt bei mir der Spatz. Die zweite Möglichkeit, die ich habe, ich verkaufe den Vertrag. Die Möglichkeit gibt's ja auch. Ich nutze die Möglichkeit, verkaufe den Vertrag. Der wird dann von jemand anderem ja weitergeführt. Da bekomme ich einen Schluck mehr als den Rückkaufswert. Aber die Krux bleibt, es berechnet sich auf den Rückkaufswert. Dann gibt es eine dritte Methode, nennt sich der Widerruf. Die ist eine Weile ja oder ist auch immer noch von dem BGH sehr deutlich immer wieder entschieden und auch klargerückt worden. Ist dann in dem Moment, wenn der Kunde eine im Antrag sozusagen auf die Widerrufklausel nicht sauber darauf hingewiesen wurde, dann kann er den Vertrag zum Anfang wieder rückabwickeln, also wirklich ganz an den Anfang gehen. Und dann tut man so, als ob es diesen Vertrag nie zu, wenn dieser Vertrag nie zustande gekommen wäre. Und dann gibt es die vierte Möglichkeit, das ist eben die Abwicklung oder die Rückforderung dessen, was wir tun. Wir schauen weder an den Anfang, noch schauen wir auf die anderen Möglichkeiten. Wir bedienen uns derer, wenn es dann sinnvoll ist. Aber kommen eben zu dem Fakt, zu dem Umstand, dass wir halt sagen, lieber Kunde, du hast etwas einbezahlt, das muss in einem prozentualen Verhältnis zu der Zuordnung deines Vertrages stehen, was wieder im Verhältnis zur Bilanz stehen muss, zum Gewinn des Unternehmens. Und dann schauen wir, was steht dir individuell zu. Mhm. Was wir in der Regel tun, wir bieten den Spatz logischerweise auch an und der Kunde hat bei allen vier Schritten die Möglichkeit immer zu wählen, okay, das ist jetzt der Punkt, wo ich annehme oder wo ich aussteige.
Es gibt Stimmen im Markt, die werfen euch vor, zu viel zu versprechen und am Ende eben wenig zu halten. Wo ist das Risiko? Wie oft kann sowas auch nicht klappen? Was kann passieren?
Also das Risiko liegt in erster Linie nicht so sehr, was dabei am Ende herauskommt oder ob wir am Anfang zu viel nehmen, sondern das Risiko tatsächlich liegt darin, das dauert alles ziemlich lange, um es mal vorsichtig zu sagen, wenn ich an.
Wie lange?
Genau, ich versuche es mal so gut ich kann zu erklären. Ja. Also wenn ich anfange, den Vertrag zurückzufordern, dann gibt es als allererstes erstmal zwar 25% Abzug, aber ich bekomme auch 75% sofort ausbezahlt. Mhm. Mit diesem Geld kann ich machen, was ich will. Entweder habe ich kurzfristigen Liquiditätsbedarf oder aber, was natürlich besser ist, ich lege das für meine Altersvorsorge wieder neu an. Mhm. In einer dann geeigneten mir, jetzt bin ich frei, Entscheidungsform. Wenn ich diesen Weg gehe, das, was ich jetzt beschrieben habe, dauert 3 Wochen. Das geht relativ flott. Mhm. Aber jetzt passiert's. Das Geld muss ja vom Versicherer jetzt zu dem Aufkäufer kommen. Der Versicherer ist in der Regel daran interessiert, der bekommt ja das relativ schnell mit, was da tatsächlich passiert und versucht, diesen Prozess herauszuzögern. Erster Punkt. Zweiter Punkt.
Deswegen dauert es bei euch dann länger, sozusagen.
Deswegen dauert es jetzt für den Kunden dann länger, diesen Mehrerlös zu erzielen, ne? Oder das, was ihm tatsächlich zusteht. Mhm. Und dann kommt der nächste Schritt, jetzt wird ein Gutachten erstellt. Das geht noch relativ schnell, aber jetzt versucht man natürlich, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Der Versicherer muss jetzt auch wieder antworten. Das dauert in der Regel auch. Und jetzt kommt dann eigentlich der entscheidende Schritt. Jetzt gibt es ein Gutachten, ich gehe vor Gericht. Jetzt brauche ich einen Termin vor Gericht. Dann muss ich die erste Instanz nehmen. Unter Umständen braucht es eine zweite Instanz. Und dann braucht's auch.
Richter haben so richtig Zeit auch, ne?
Genau. Und es war eben auch in dieser Entwicklung, ne? Also Gutachten dergestalt zu erstellen, Schriftform, also Klageschriften so zu erstellen, dass der Richter auch Lust hat, das zu lesen. Und auch tatsächlich dann auch in diese Richtung zu entscheiden. Das ist, also es dauert, dieser Prozess in sich dauert einfach. Mhm. Wenn ich das jetzt alles zusammennehme, dann kann es durchaus sein, dass ein Gesamtprozess bis zu 5 Jahre dauert. Mhm. Und da muss ich als Kunde dann auch sagen, jawohl, dieses Risiko bin ich bereit zu tragen, weil ich weiß, dafür bekomme ich am Ende auch tatsächlich das, was mir zusteht im Verhältnis zu dem, was ich einbezahlt habe.
Na dann, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich sage erstmal vielen Dank, Sven.
Ich sage auch vielen Dank. Und wenn wir weiterschauen, wie es weitergeht, sehen wir uns ja demnächst wieder.
Genau.
Die News der Woche. Wir rechnen spartenübergreifend mit einem Wachstum der Bruttobeitragseinnahmen von 7,3%. Das sagt der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, Jörg Asmussen. Zur Jahresmedienkonferenz im Frühjahr war der Verband noch von einem Beitragsplus von rund 5% für 2025 ausgegangen. Die Prognose ist also jetzt deutlich höher. Der robuste Anstieg der branchenweiten Beitragseinnahmen dürfte sich wohl auch 2026 mit einem Zuwachs zwischen 2 und 6% fortsetzen, glaubt der Verband.
Wachstumstreiber ist vor allem die Lebensversicherung. Hier entwickeln sich die Beitragseinnahmen laut aktueller GDV-Branchenprognose deutlich besser als noch zu Jahresanfang erwartet. Die Lebenssparte könnte ein Beitragsplus von 6,7% erreichen. Im Frühjahr lag die Prognose noch bei mickrigen 1,0%. Vor allem das Einmalbeitragsgeschäft hat ordentlich angezogen. Für 2025 gehen die Versicherer nun von einem Plus von 24,2% statt 4,8% aus. Das derzeitige Zinsumfeld ermöglicht Lebensversicherern, attraktive Produkte anzubieten, die entsprechend nachgefragt werden. Im laufenden Beitrag sehen wir jedoch eine rückläufige Entwicklung, die vor allem auf demografische Ursachen zurückzuführen ist, sagte Asmussen.
In der Schaden- und Unfallversicherung bleibt die Geschäftsprognose im Vergleich zum Frühjahr dagegen stabil. Hier erwartet der GDV ein Beitragswachstum von 7,8% nach 7,5% zu Beginn des Jahres. Vor allem in der Kfz-Versicherung wirkten sich dabei nachgelagerte Inflationsanpassungen aus, heißt es vom Verband. Aber er prognostiziert für die Kraftfahrtversicherung ein Plus von 14% bei den Beitragseinnahmen. Unterm Strich könnte damit 2025 eine Schadenkostenquote von 97% stehen. Und damit wäre O-Ton Asmussen die Rückkehr in die versicherungstechnische Gewinnzone wieder geglückt.
Für die private Krankenversicherung bekräftigt der GdV seine Prognose für ein Beitragswachstum von 7,5% für 2025. Das spiegelt im Wesentlichen die deutlich gestiegenen Leistungen der vergangenen Jahre wider.
4 Jahre nach der Ahrtalflut zeigt eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von Insurancy beachtenswerte Ergebnisse. 68% der über 2000 Befragten haben danach keine Vorsorge für Notfälle getroffen. Weder Vorräte noch Notfallpläne sind vorhanden, nischt. Viele verlassen sich stattdessen eher auf ihre Versicherung.
So vertrauen 61% der Deutschen darauf, dass ihre Hausrat-, Haftpflicht- oder Elementarschadenversicherungen auch in Krisensituationen helfen. Doch viele Versicherer schließen Schäden durch Krieg, Terror oder systemische Infrastrukturausfälle ausdrücklich aus. So greift eine Berufsunfähigkeitsversicherung etwa nicht, wenn der Arbeitsausfall durch Krieg oder innere Unruhen ausgelöst wurde.
Auch bei staatlich motivierten Cyberattacken oder bei Schäden durch Terror gilt dann oft: kein Schutz, kein Geld. Zwar lassen sich in einzelnen Tarifen bestimmte Szenarien wie innere Unruhen zusätzlich absichern, aber nur, wenn der Kunde das aktiv auswählt. Bei Naturkatastrophen wie Starkregen muss der Schutz, gerade bei älteren Policen, ebenfalls vom Kunden extra hinzugewählt werden. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst.
André Disselkamp, Co-Gründer von Insurancy, fordert daher mehr Transparenz und Aufklärung in der Versicherungsbranche. Er sagt, Versicherte müssen klar wissen, wo ihr Schutz endet und welche Maßnahmen sie selbst ergreifen müssen. Er schlägt vor, künftig jeder Police eine Krisencheckliste beizulegen, die klar und verständlich zeigt, was tatsächlich abgesichert ist und was nicht. Auch eine verpflichtende Beratung zu Notfällen und Krisenszenarien beim Vertragsabschluss hält er für notwendig.
Den passenden Tarif finden, den Antrag ausfüllen, beim Umzug alle Policen anpassen. Viele Deutsche wünschen sich bei diesen Dingen Hilfe von künstlicher Intelligenz, kurz KI. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.
47% der Deutschen hätten beim Ausfüllen eines Versicherungsantrages gerne Hilfe von einer solchen KI. 39% würden eine nutzen, die ihre bestehenden Versicherungen analysiert und Alternativen empfiehlt. Weitere 45% wünschen sich KI-Hilfe, wenn es darum geht, nach einem bedeutenden Lebensereignis wie Hochzeit oder Umzug den Versicherungsbedarf neu zu analysieren. Auch Änderungen an bestehenden Verträgen und die Kündigung überflüssiger Verträge gehören dazu. Eine KI, die Fragen zum bestehenden Versicherungsschutz beantwortet, würden 40% nutzen. Man könnte aber auch einen Makler nehmen.
Zurückhaltender sind die Befragten, wenn es um die Verknüpfung von Gesundheitsdaten und Versicherungen durch KI geht. Nur 25% würden es gut finden, wenn die KI auf Basis der eigenen Fitness- und Gesundheitsdaten passende Versicherungstarife vorschlägt. Auch bei der Schadeneinschätzung sind die Deutschen eher skeptisch. Nur 24% hätten Interesse, sich im Schadenfall Fotos eines Unfalls von einer künstlichen Intelligenz bewerten und die Schadenhöhe schätzen zu lassen.
Junge Autofahrer, die mit dem begleiteten Fahren starten, verursachen deutlich weniger Unfälle. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Kfz-Haftpflichtstatistik der R&V-Versicherung aus dem Jahr 2024. Wer dagegen erst mit 18 Jahren allein ins Auto steigt, erhöht sein Unfallrisiko um, Achtung, 23%.
Beim begleiteten Fahren sitzt ein erfahrener Erwachsener, meist ein Elternteil, auf dem Beifahrersitz. So sammeln junge Fahrer erste Erfahrungen im Straßenverkehr, ohne allein verantwortlich zu sein. Der positive Effekt ist nicht zu übersehen, sagt R&V-Kfz-Experte Christian Hartrampf. Und dieser Effekt hält offensichtlich an, auch wenn sie später allein im Auto unterwegs sind, sagt er weiter.
Die R&V zieht daraus Konsequenzen. Junge Fahrer, die mit dem begleiteten Fahren gestartet sind, erhalten bis zu 20% Rabatt in der Kfz-Haftpflicht. In der Vollkaskoversicherung gibt es bis zu 10% Nachlass. Und 17-Jährige fahren kostenlos im elterlichen Auto mit, wenn es bei der R&V versichert ist.
Im Gespräch.
Kommen wir zum 4. und letzten Teil unserer Serie über die moderne Krankenkasse. Und damit zur Frage, was es überhaupt Vermittlern bringt, mit Kunden über die Krankenkasse zu reden. Das erklärt jetzt Siegfried Isenberg, Fachbereichsleiter Vertriebspartner bei der IKK Klassik, kurz und bündig.
Hallo Siegfried, schön, dass du da bist.
Hallo Andreas, ich freue mich auch.
Dann Siegfried, dann bring mir doch einfach mal so kurz, prägnant, in harten Worten auf den Punkt, warum ist die IKK Klassik für junge Leute interessant? Warum ist sie an jungen Leuten so interessiert?
Weil die IKK Klassik eben relevante und attraktive Angebote hat im gesamten Lebenszyklus. Und das fängt an in der Kita, über Schule, dann Beginn der Ausbildung, Beginn des Berufslebens, Familiengründung und so weiter. Und insofern ist da die Krankenversicherung die Mutter aller Versicherungen. Damit beginnt die Versicherungshistorie, denn die gesetzliche Krankenversicherung kann man ja bereits ab dem 15. Lebensjahr, also mit Einstieg in die Ausbildung, wählen oder eben auch zu Beginn des Studiums. Sie steht also ganz am Anfang und ist damit die Basis einer ganzheitlichen Beratung.
Wunderbar, dann haben wir die Seite abgedeckt. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, warum sollten Vermittler mit ihren jungen, vielleicht Neukunden über eine Krankenkasse reden?
Gesundheit ist für die allermeisten Menschen der wichtigste Wunsch. Noch vor Frieden und finanzieller Sicherheit. Und das ist natürlich ein super Fund, wenn ich als Vermittler in dem Punkt Kompetenz zeige und dort genau die richtigen und guten Lösungen anbiete. Damit baut man sich eine Kundenbeziehung fürs Leben auf. Das ist insofern die Basis der Beratung, denn darauf folgen weitere Versicherungen dann quasi ganz automatisch. Wenn man das gut gemacht hat und da die Beziehung aufgebaut hat, dann kommt als nächstes das eigene Auto und die eigene Wohnung und Familie und bis hin zur Firmengründung. Und da ist natürlich ein Riesenpotenzial für Cross- und Upselling drin. Insofern meine Empfehlung, die Krankenversicherung an den Anfang zu stellen und damit diese Beziehung fürs Leben aufzubauen.
Und das nehme ich jetzt als Schlusswort ab. Vielen Dank, Siegfried.
Ich danke auch.
Und ich bedanke mich auch bei Ihnen.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause und sind ab dem 5. September wieder mit einem Podcast für Sie am Start.
Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie die Ferienzeit und kommen Sie gut durch den Sommer.